Marie hat auch einen Garten, den teilt sie sich mit Leuten. Und euer Kompost, der braucht ja auf jeden Fall noch ein bisschen, oder der ist auch am Entstehen, oder?
Wir haben den Garten übernommen, also der ist ja, also einen Garten kriegst du ja nicht und der ist, da ist nichts drauf. So, der war quasi ja vorher auch schon in Benutzung und da fanden wir 4 Kompostierstellen vor, also 2 offene, so klassische Holz drumherum mit Luft, wie der Mario vorhin wahrscheinlich erzählt hat. Ich habe noch geschlafen, aber wenn ihr das Interview gespielt habt, dann habt ihr das gehört, die ihr die ganze Zeit am Radio seid. Und 2 solche verschlossenen Teile, solche Schnellkompostierer, wo es dann fast so zum Fermentieren geht unter Luftverschluss, wie auch immer. Die waren da und da war Zeug drinne. Da waren noch Abfälle drin, schon ganz schön vererdet, aber wir hatten keine Ahnung, ja, was ist jetzt damit? Wissen wir, was die anderen da drauf gemacht hatten? Wie sollen wir damit umgehen? Keine Ahnung. Und wir haben den Garten auch erst ganz frisch, also letztes Jahr bekommen und haben dann erstmal weiter draufgeschmissen. Und gegen Herbst habe ich dann angefangen, mal ein bisschen das zu sortieren und die Erde rauszuholen und habe die Erde sogar getestet auf einen klugen Hinweis hin, ob die was taugt so, also ob man damit was machen soll oder ob da vielleicht sogar giftige Stoffe drin sind. Naja, und so halb gesiebt und halb voll stehen die jetzt noch rum. Und nach dem Gespräch mit Mario habe ich aber Lust, den jetzt quasi dieses Jahr neu anzugehen und vielleicht sogar so ein 3-Stufen-Modell zu machen.
Das heißt, du bist auf jeden Fall inspiriert. Aber vielleicht können wir noch mal ein paar Schritte vorgehen. Du hast jetzt in so einem Halbsatz erwähnt, ihr habt den Garten jetzt schon seit einem Jahr mit, also wer seid ihr, wer betreibt diesen Garten und wie seid ihr auch auf die Idee eigentlich gekommen? Warum holt ihr euch so ein Stück Brachland und wühlt durch alte Erde, die Leute früher bewirtschaftet haben?
Ich glaube so, die Motivation ist bei jeder und jedem Einzelnen von uns ein bisschen eine andere. Also wir sind Freunde, wir sind, ich sag mal, 4 bis 6 Personen. Also es hat sich, am Anfang waren wir noch ein bisschen mehr und dann kommt so ein bisschen, also nicht jeder bringt sich irgendwie gleich stark ein, aber 4 würde ich sagen, ist so die Grundgruppe. Und wir haben irgendwann mal festgestellt, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, dass wir Bock haben, irgendwie mehr draußen zu sein und selber in der Erde zu buddeln. Das zumindest war so mein Ding. Ich habe immer, war lange auf der Suche nach irgendwie Orten außerhalb von Erfurt, wo man mal ein bisschen Ruhe hat, wo keine Autos fahren, wo irgendwie Pflanzen sind, so zum Entspannen quasi und Sachen anbauen, dachte ich, ist auch cool. Und irgendwie sind wir drauf gekommen, dann holen wir uns doch einen Garten, machen doch andere auch. Und wenn wir es zu 4 oder zu 5 oder zu 6 machen, dann ist es auch nicht so viel Arbeit für die Einzelne und ja, kann man auch schön rumsitzen und eigentlich alles super so. Und dann sind wir auf die Suche gegangen.
Das wäre interessant, du hast einen Ort, wo man ein bisschen Ruhe hat, nicht so viel Autolärm. Wo ist denn dieser bezaubernde Ort?
Also der, den wir jetzt haben, meinst du?
Mhm.
Nach einer relativ langen oder vielleicht auch relativ kurzen Suche haben wir einen gefunden am Langen Graben. Das ist eine Kleingartenanlage Richtung Flughafen. Also quasi auf der Rückseite von der Walter-Gropius-Schule.
Ah ja, okay.
Also hinten runter quasi. Ja.
Du hast gerade eben jetzt schon gesagt, nach einer langen oder kurzen oder wie auch immer Suche habt ihr diesen Garten gefunden. Das ist tatsächlich auch so, dass ich oft dann auch gefragt werde, wie ich jetzt so an den Garten rankomme, weil das anscheinend gar nicht auch so einfach ist. Also was ja auf jeden Fall auch immer ein Thema ist, dass die ganzen Kleingartenanlagen, die jetzt so auch innerstädtisch sind oder relativ Stadtrand sozusagen nah dran sind, dass die ja auf jeden Fall auch alle ausgebucht sind und dass die auch ja teilweise ja auch immer kleiner werden, weil eben zum Beispiel Baugrundstück draus wird. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr da eigentlich vorgegangen seid, als ihr die Idee hattet, okay, wir sind die 4, 6 Leute, die jetzt einen Garten haben wollen, wie es dann quasi dazu kam, dass ihr letztlich dann das Grundstück hinter der Walter-Gropius-Schule bekommen habt?
Also ich habe erstmal irgendwann begriffen, es gibt quasi so Kleingartenanlagen und dann gibt es noch Anlagen von Gärten, die jetzt nicht in diese Kategorie fallen. So. Was die Kleingärten angeht, gibt es so einen Stadtverband und eine Homepage, wo die alle aufgelistet sind. Das sind relativ viele. Ich habe jetzt einen Zettel, wo ich es mir extra aufgeschrieben habe, natürlich nicht mit. Aber quasi klassische Kleingartenanlagen gibt es erstmal und eine Homepage, da stehen auch freie Gärten drauf. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, so sind wir dann auch vorgegangen, einfach bei eBay Kleinanzeigen oder anderen so Anzeigenseiten im Internet zu gucken. Also dort stellen die Leute ihre Gärten rein und ja, dort haben wir dann durchgeguckt. Wir sind auch ein bisschen nach Entfernung gegangen. Wir wollten auch nicht so weit weg, ne? Also wir sind alle eher so fahrradmäßig unterwegs. Also keine Ahnung, in Bischleben ist zwar auch mit dem Fahrrad zu erfahren, aber keine Ahnung, wenn es sehr heiß ist, habe ich dann vielleicht doch keine Lust zum Gießen zu fahren. Das war mir persönlich dann schon fast zu weit. Also ein bisschen näher, aber ganz nah in der Stadt auch nicht, weil da sind ja dann wieder diese Autos. Wir haben uns einen Garten mal angeguckt. Wie heißt denn die Straße? Stotternheimer, also nach Stotternheim die Straße raus? Diese fette Straße, da ist direkt daneben auch so eine kleine Gartenanlage. Und da war ein gartenfrei, sogar Eckgarten, ne? Also nur mit zwei Nachbarn so. Aber man hat total die Straße gehört und dann sind da Wohnhäuser, das ist, war nicht mein Naturgefühl. Das heißt, nicht zu weit drin, aber auch nicht zu weit draußen, gar nicht so einfach. Und dann, du hast schon gesagt, in der Stadtnähe, die sind relativ dicht besetzt, da gibt es wenig freie Gärten. Naja, so ungefähr war die Situation, da musst du auch noch aufs Geld gucken, ne? Also du bezahlst ja, du pachtest so einen Garten, wenn du so eine kleine Gartenanlage gehst, aber musst trotzdem eine Ablöse zahlen für das Haus oder was auch immer da drauf ist, die Geräte und auch den Obstbaumbestand. So, und die Preise werden auch immer teurer, ne? Nachfrage steigt, gerade in Städten so. Das heißt, das sind alles so Sachen, die man abwägen muss und sich dann natürlich den konkreten Garten anschauen muss.
Da wäre es mal interessant, dass du es mal so ein bisschen beschreibst, wenn du sagst, ob da jetzt ein Haus oder Bungalow drauf steht, Obstbäume. Steht also bei euch Obstbäume drauf? Ist da ein kleiner Bungalow? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel ist Nutzfläche? Wie viel ist sozusagen Rasen?
Also den Garten, den wir jetzt am Ende dann uns ausgesucht haben, der ist relativ groß, der ist 500 Quadratmeter groß, also im Vergleich zu anderen Kleingärten. Mhm. So, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn ich mich erinnere an den Garten früher bei meiner Oma, der ist natürlich wesentlich größer einfach am Haus hinten dran, ne? Aber das ist erstmal so eine Größe gewesen, wo wir dachten, okay, da können wir uns alle gut irgendwie verwirklichen. Wir haben einen Apfelbaum drauf, die Äpfel sind auch sehr lecker, das konnten wir jetzt schon einmal kosten im Herbst. Dann haben wir natürlich eine Beetfläche drauf, mit so ein bisschen terrassenartig angelegt, weil es an diesem Hang ist Richtung, ne, wo dann Walter Gropius oben ist, ich habe es gesagt, geht es so ein bisschen hoch. Und Wiese haben wir auch mit ein paar Büschen. Ich habe Himbeeren gepflanzt im Herbst, ich bin sehr gespannt, ob die was werden. Und ja, so eine kleine Blockhütte. Also eine Hütte, die relativ neu dahin gebaut wurde wahrscheinlich. Weiß nicht, also die ist ziemlich top. Da kann man halt schön alle Stühle und Zeug reinstellen. Es ist eine Spüle drin, wir haben Wasser und Strom, also ziemlich luxuriös. Das ist auch noch so ein Ding, nicht jeder Garten hat das alles. Fanden wir aber irgendwie ganz gut.
Wie ist denn das bei dir? Also als ich meinen Garten bekommen habe, habe ich natürlich irgendwie auch sofort alles Mögliche anpflanzen wollen irgendwie. Und wir haben zwar eben schon mal drüber gesprochen, dass ich zwar auf dem Dorf groß geworden bin und das Schweineschlachten irgendwie auch quasi mitgenommen habe, aber ich habe natürlich, als ich irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre war, nicht meine Mutter gefragt oder meine Oma gefragt, wann ich welche Pflanzen zu setzen habe, wie ich welche Schädlinge zu bekämpfen habe und wie auch ein ordentlicher Baumschnitt aussieht. Also da sind ja eigentlich, habe ich quasi bei jedem Machen gemerkt, oh, ganz viele Fragezeichen ploppen auf. Und habe dann aber festgestellt, dass ich ganz oft zum Beispiel meine Eltern dann einfach angerufen habe oder mit meiner Oma gequatscht habe, so wie, was hast denn du da gemacht? Wie habt denn ihr euch das ganze Wissen rund um dieses ganze Gärtnertum angeeignet? Weil als Schulgarten, da hat man das ja auch nicht mehr.
Nee. Also es schwankt, also zumindest bei mir schwankt es permanent zwischen, ich mach das jetzt einfach oder... Das weiß ich jetzt schon, das habe ich gelesen und ich bin total überfordert, weil ich habe keine Ahnung und es ist viel zu komplex. So was zwischen diesen zwei Dingen, also beim Kompostieren war es so, ich habe versucht mich anzulesen, dachte, oh, na, was, wie, Stickstoff, weiß ich nicht, egal, wir hauen drauf. Und bei den Pflanzen war es ein bisschen ähnlich. Ich bin tatsächlich, also fast jetzt vor einem Jahr oder einen Monat später haben wir den Garten zum ersten Mal dann gesehen, dann bin ich wirklich rumgelaufen und habe Fotos gemacht von den Pflanzen, die da so langsam rauskommen und habe die meiner Mutter geschickt. Und habe gesagt, sag mal, ist das was? Kann das weg oder fetzt das? Weil ich die einfach nicht erkannt habe. Also zum einen, weil sie so klein noch waren oder weil ich sie nicht kannte. Und dann hat sie bei manchen gesagt, hier, Pfingstrose war zum Beispiel dabei. Haben wir einige im Garten. Sehr schöne Pflanzen, ne? Wenn wir nicht rausrupfen. Aber wenn die noch so klein sind, hab ich das nicht erkannt. So, also das habe ich tatsächlich auch genutzt und diverse Ratgeber, Bücher, Internetseiten. Und auf der anderen Seite haben wir aber dann wirklich einfach gesagt, was will ich haben? Ach komm, wir machen einfach und haben das einfach irgendwie ein bisschen danach geguckt, wann man es sehen oder pflanzen sollte, zeitlich, aber auch manchmal ignoriert.
Ja, was hast du denn jetzt schon so konkret gelernt? Also wir haben, ich zum Beispiel habe früher immer ganz gern, wenn es dann hieß, die Bäume müssen verschnitten werden, weil das Apfelbaum, der muss ja dann gemacht werden, damit die Triebe wieder rauskommen. Das war immer meine Lieblingstätigkeit, einen Baum zu verschneiden. Hast du sowas
gemacht? Hast du das gut gekonnt?
Da kann man
ja auch eine Wissenschaft draus machen.
Ich habe das damals gut gekonnt, ja.
ja, einer von unserer Gruppe hat auch den Apfelbaum beschnitten. Dann einige Zeit später hatten wir einen bekannten Freund da, der als Baumpfleger arbeitet. Der hat diesen Baum gesehen und war der Meinung, er müsse das dann jetzt die Tage nochmal in ordentlich machen. Also es gibt da natürlich schon eine gewisse Technik, wie man das machen soll, obwohl der Baum trotzdem hervorragende Äpfel hervorgebracht hat. So, also das, was ich gelernt habe, ist, was zum Beispiel gut wächst auf unserer Erde. Also selbst, wir haben jetzt hier Erfurt verschiedene Gärten. Uli, du hast einen Garten ein bisschen an der anderen Seite von der Stadt. Wahrscheinlich wachsen bei dir auch andere Sachen gut als bei uns. Zum einen, weil es halt eine andere Gegend ist und zum anderen, weil die Erde anders ist. Keine Ahnung. Mangold ging hervorragend, werde ich auf jeden Fall wieder machen. Möhren ging gar nicht, war klar, wir haben total lehmigen Boden, also ja, sag Möhren ich hinterher. Ne?
Möhren brauchen sandigen Boden, das lernt man dann.
Das war
dann
auch so, dass wir das eigentlich vorher wussten und gesagt haben, egal, wir wollen das trotzdem machen und sehen da Samen. Eine Möhre kam raus.
Wobei ich sagen muss, der Sommer letztes Jahr war ja auch übelst trocken. Die Möhren, die ich hatte, die waren sehr klein, waren eher so Daumenmöhrchen, aber dafür sehr geschmacksintensiv. Und da freut man sich dann auch. Also das ist dann auch irgendwie ein Erfolgserlebnis.
Aber ich lerne, um das nochmal festzuhalten, schriftlich für mich, notiere ja die wichtigen Sachen auch für die Hörerinnen und Hörer. Also Möhren in sandigen Boden, da gedeihen die gut und nehme ich, okay, das wusste ich zum Beispiel
nicht. Da, wo ich mich ein bisschen mehr jetzt belesen habe, war diese Himbeeranpflanzung, die ich im Herbst gemacht habe. Ich wollte halt, also wir haben da Johannisbeeren und wohl irgend noch was anderes, was aber letztes Jahr nicht gekommen ist. Und ich wollte gern Himbeeren haben. So. Und dann habe ich mich schon belesen, wie mache ich das? Was brauchen die für Erde? Was brauchen die für Boden? Und die brauchen eben auch eher lockeren Boden. Es darf nicht zu Staunässe kommen. Und da habe ich dann, wird auch empfohlen, so ein kleines Hügelbeet angelegt. Also einfach hier wie der Tisch vielleicht, so halber Meter hoch. Und habe da draus dafür die Erde genommen aus dem Kompost. Haha, habe ich gedacht, kriegen gleich hier tolle Erde. Und da habe ich schon ein bisschen drauf geachtet, was die brauchen, damit, wenn ich die jetzt quasi da einpflanze, damit die dann auch gut anwachsen und ja, ich nächstes Jahr schon Himbeeren essen kann.
Und die sind jetzt auch gut angewachsen.
Ich war dieses Jahr noch nicht wieder oben. Ich will jetzt langsam mal in den Garten fahren und gucken, was man da jetzt schon machen kann. Aber gegen Ende des Jahres sahen sie noch gut aus.
Ich hätte jetzt nochmal eine Frage, wenn es ums Verwerten sozusagen geht. Du hast eben auch Mangold gesagt, so einen Witz auf jeden Fall auch nochmal machen. Ich weiß aus sicheren Quellen, dass einige Menschen hier aus dem Radio Mangold nicht mehr essen, weil sie vor vielen Jahren permanent Mangold und Zucchini essen mussten, weil es das halt einfach als erstes und als schnellstes sozusagen gewachsen ist. Wie ist denn das, wenn dann zum Beispiel eure ganzen Pflanzen Früchte tragen? Verwertet, teilt ihr das auf? Kocht ihr dann abends auch gemeinsam aus den Sachen, die da irgendwie wachsen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben immer nur so viel angebaut, dass es jetzt nicht zu totalem Überschuss gekommen ist. Also wir haben nicht super viel jetzt quasi eingelagert, sondern haben versucht, das alles immer gleich zu essen. Mangold, wie gesagt, da konnte jeder oder jede, wenn sie wollte, sich Sachen abmachen und dann war am nächsten Tag war schon wieder alles nachgewachsen, so ungefähr. Da habe ich sogar mal Sachen mit hergebracht. Rhabarber genauso, wir haben ein riesen Rhabarber-Dings. Ich finde, das kann man gar nicht alles selber essen, das habe ich dann auch. Wie gesagt, das Radio hier ist ein guter Essensverwerter, einfach mitgenommen und dann haben wir es weg. Und ansonsten haben wir uns schon gedacht, wir hatten dann so eine tolle Vorstellung von romantischen Abenden mit Feuertonne und weiß ich nicht. Und da essen wir dann das Essen direkt, was wir im Garten haben. Haben wir ein bisschen gemacht, wir hatten Salat und den haben wir dann uns auf das Brötchen getan, wo dann die Bratwurst oder der Grillkäse mit reinkam. Also ein bisschen quasi die frischen Sachen, Radieschen und so haben wir direkt vor Ort gegessen. Tomaten, lecker, lecker, lecker. Und alles andere mitgenommen. Wenn man mal nicht so viel da war, Kürbisse zum Beispiel waren bei uns nicht so viele, habe ich gesagt, hier sind jetzt noch drei, ich nehme einen. Und dann, ja, die anderen wollten keinen, dann nehme ich halt die anderen auch noch. Also so direkte Absprache quasi, das geht ja bei 4 bis 6 Leuten noch ganz gut.
Du hast ja eingangs gesagt, als du auf der Suche warst, hast du das mitbekommen, wie das hier in Erfurt läuft, dass es so einen städtischen Kleingartenverbund gibt. Das ist also außerhalb dessen, wenn ich es recht verstanden habe?
Nee, wir sind, das ist klassische
Stichwort zur Satzung und so und Vorschriften, wie ist das bei euch?
Sind quasi so die klassischen Vorschriften, auch diese Drittelregelung, ich weiß nicht, ob ihr das schon als Thema hattet, beziehungsweise muss ein Drittel der Fläche wie nennt man das denn dann?
Anbau,
genau, essbares Zeug sein. Dazu gezählt allerdings auch ein Obstbaum oder Sträuchern. Es muss nicht alles Beet sein. Und so wie wir den Garten bekommen haben, quasi mit dem schon angelegten Beet und so, waren wir da locker drüber. Das haben sie uns, wenn ihr da überall ein bisschen was anbaut, ist das okay. Wir hatten dann im Juni eine Gartenbegehung. Das gibt es dann einmal im Jahr. Kommen dann Leute vom Vorstand von dem Gartenverein und gucken sich die Gärten an. Da gucken die eben zum einen danach tatsächlich und auch nach Ordnung und Sauberkeit und solchen Sachen. Ich habe vorher gedacht, weil das war auch immer was, was uns abgeschreckt hat, wo wir dachten, wir wollen nicht in eine Kleingartensiedlung, das ist spießig und irgendwie, weiß ich nicht, doof. War dann natürlich nicht so. Also die haben, den hat schon gereicht, dass wir da überhaupt irgendwas machen. So, ja, ach, ihr macht doch hier, das ist doch schön, ja, ja. Und also völlig entspannt, da war ich dann sehr froh.
Das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen. So eine Kleingartenanlage ist ja auch so ein bisschen wie im Dorf. Und wenn man da jetzt auch ein bisschen stereotyp klischeehaft rangeht, dann wird man ja als Neuling, als Fremder, als Eindringling beäugt. Wie war denn das bei euch? Seid ihr da von euren Gartennachbarinnen und Nachbarn gut angenommen worden? Wurde da direkt mal neugierig gelunzt? Werden da auch schon vielleicht erste Tipps ausgetauscht? Oder ist es so ein bisschen schwierig, wenn da hier 5 junge, wilde Menschen da reinkommen und irgendwie doch nur faul in der Hängematte rumhängen wollen?
Also wir sind natürlich total gesittet und auch sehr freundlich und nett. Das kommt gut an. Nein, also wir haben verschiedene Nachbarn. Auf der einen Seite so ein klassisches, älteres Ehepaar, schon lange Rentner, wo man weiß, die haben den Garten schon seit zig Jahren.
Der hat's einfach doch nicht.
Wahrscheinlich und vielleicht sogar noch viel länger. Auf der anderen Seite eine junge Familie mit wilden Kindern, die manchmal sehr laut sind, aber dann auch wieder irgendwann gehen. Und also sehr verschiedene Nachbarn und gerade mit diesem älteren Ehepaar unterhalten wir uns manchmal. Die erzählen dann auch über die, die vorher da waren und dass das doch schön ist, wie wir uns jetzt kümmern. Und von denen kriegt man aber auch die Leiter und alles. Also die freuen sich sichtlich darüber, dass neue Leute in die Anlage kommen und da eben auch Sachen machen. Und aber das ist quasi, die gucken dann, was wir da machen und ja, aber es soll ja auch Spaß machen. Aber es ist schon manchmal, es ist eine andere Generation, sagen wir es so.
Das wäre jetzt nämlich schon meine persönlich letzte Frage. Andere Generation ist nämlich genau solche Stichworte. Es gibt ja immer wieder Veranstaltungen, Reseda hatten wir mal übertragen. Und da gab es so auch Töne zu hören, dass man trotzdem jetzt schon merkt, dass ein Strukturwandel stattfindet. Also da war eine Dame, die merkte, dass sie im Jahr etwa, kann sie sagen, werden 8 Kleingärten da abgegeben, eben altersbedingt. Und dann kommen eben meistens junge Leute. Also merkst du trotzdem, dass sich da was tut, dass das eben immer mehr weggeht von dieser klassischen Spießigkeit, sage ich auch mal?
Ich habe den Vergleich leider nicht. Was mir aufgefallen ist, was ich nicht erwartet hätte, war, als wir den Garten gesucht haben, also wir haben uns vielleicht, 5, 6, 7 Gärten angeguckt. Ich habe damit gerechnet, dass wir in Gärten kommen, wo alte Leute sind, die es nicht mehr schaffen, die den Garten abgeben wollen. Und das war, also da, wo ich mit war, bei keinem so. Das waren alles junge Leute, also oder mitteljung, die sich den Garten vor 1, 2, 3 Jahren geholt haben und dann festgestellt haben, sie schaffen es nicht oder noch mehr Kinder bekommen haben und keine Zeit mehr hatten. Das war quasi die Situation. Das fand ich sehr interessant, weil ich auch dachte, das sind quasi vorwiegend alte Leute, die Gärten abgeben, aber wahrscheinlich die Jungen, die das noch nicht richtig einschätzen können und dann den Garten einfach nicht lange behalten. Vielleicht ist es auch einfach nicht mehr so, dass man so einen Garten 40 Jahre lang hat, sondern vielleicht nur 5 oder 10. Aber was den Wandel angeht, kann ich nicht sagen, weil ich solche Anlagen halt von vorher nicht kenne.
Na, ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen, was heißt, keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, das ist jetzt auch Quatsch, was ich gerade erzähle, aber wenn Leute vielleicht auch einfach sich damit auseinandersetzen, ich will jetzt irgendwie nicht mein Gemüse, selbst wenn es Bio ist, irgendwie aus dem Supermarkt kaufen, sondern ich will so ein bisschen wissen, wo es herkommt, gibt es halt jetzt auch andere Alternativen als das selber anbauen. Wir haben es eben gehört, solidarische Landwirtschaft zum Beispiel ist vielleicht dann auch ein Weg, wo man bewusst konsumiert und bewusst Verbraucherin, Verbraucher ist, aber eben das machen kann, ohne sich in Anführungsstrichen selber zu kümmern. Ich will das gar nicht irgendwie jetzt abwertend so meinen, aber Garten ist natürlich irgendwie auch Arbeit, ne? Also Pflanzen wachsen nicht von alleine und schon gar nicht irgendwie, du hast gerade eben auch gesagt, dann kommen dann so Sachen dazu wie, wie regelmäßig kann ich in den Garten fahren und halt dann tatsächlich zum Beispiel gießen oder so.